Mit meiner Frau, mit der ich also seit 1981 verheiratet bin, haben wir so die ersten Jahre nur in Flitterwochen gelebt. Es geht darum, dem Seemann ein zweites Zuhause zu bieten, zumindest für ein paar Stunden.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Klang, unserem Podcast der Oldenburgischen Kirche. Schön, dass du da bist, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch zum ersten Mal eingeschaltet hast. Ich bin heute zu Gast in der Seemannsmission in Wilhelmshaven. Mir gegenüber sitzt Dietmar Zech. Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen.
Ja, gerne.
Wir wollen heute darüber sprechen, was ihr hier tut in der Seemannsmission Wilhelmshaven. Aber wir wollen den Bogen ein bisschen größer schlagen, denn du kennst die Arbeit der Seemannsmission, würde ich vermuten, aus allen Perspektiven, nicht nur aus der Ehrenamtsperspektive, sondern auch aus der Seefahrerperspektive.
Das stimmt. Ich bin früher, als ich zur See fuhr, sehr oft in Seemannsclub zu Gast gewesen. Eigentlich weltweit. Deutsche Seemannsclubs gab es weltweit noch nicht zu der Zeit. Das ist aber schon ein bisschen her. Aber gleichwohl war es immer eine tolle Sache, dorthin gehen zu können.
Dann wollen wir mal am Anfang anfangen, bei dir. Dietmar, du bist Kapitän im Ruhestand, richtig?
Ja.
Du bist der zweite Vorsitzende der Seemannsmission hier in Wilhelmshaven und du bist auch engagiert in einer katholischen Kirchengemeinde hier in Wilhelmshaven.
Ja, ich bin ja von Konfession her katholisch und ich habe in meiner Heimatgemeinde hier in Sande, wo ich wohne, seit fast 40 Jahren, war ich also auch immer recht aktiv als im Pfarrgemeinderat, im Kapellenausschuss. Hab auch in der Kirche Musik gemacht.
Passte. Musik. Ich glaube, da kommen wir heute auch nochmal wieder vorbei bei dem Thema. wir haben immer eine Kategorie, mit der wir starten. Erklär doch mal, was du machst, so, dass es ein Grundschulkind verstehen würde. Jetzt kannst du das so auslegen, wie du möchtest, als ob du uns von der Seemannsmission oder vom Kapitänsein erzählst.
Wo fange ich jetzt an? Fange ich bei der Seefahrt an? Wie kommt man überhaupt zur Seefahrt? Häufig ist es dem Zufall geschuldet. Weil in meinem ersten Leben habe ich mal Bürokaufmann gelernt. Und nach der Lehre habe ich die 12. Klasse der Fachoberschule besucht. Und wir haben uns dann mit so einer kleinen Truppe zusammengefunden, mit denen wir dann Hausaufgaben gemacht haben, gemeinsam und gebüffelt. Und natürlich auch abends mal ein Bier getrunken. Und mit einem von denen habe ich mich ein bisschen mehr angefreundet. Und irgendwann stellte sich raus, der war mal zur See gefahren. Er musste eine Zeit lang aussetzen, weil er eine Verletzung hatte, kriegte er kein Gesundheitszeugnis. Und dann hat er mal so ein bisschen was erzählt. Und ich habe so bei mir gedacht, ach, das könnte dich wohl auch interessieren. Dann haben wir uns mal erkundigt. Es gibt ja in Bremen den Verein zur Förderung des seemännischen Nachwuchses. Hieß das damals, jetzt heißt es Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt. Und da sind wir da mal hingefahren. Und dann hat er gesagt, ich soll mich doch mal ans Arbeitsamt Hamburg wenden, an den Herrn Schröder. Der würde sich um den seemännischen Nachwuchs kümmern. Da habe ich Herrn Schröder mal angeschrieben, habe schon mal gleich ein paar Zwischenzeugnisse mitgeschickt. Herr Schröder schrieb mir hoch, er freut sich sehr über mein Interesse an der Seefahrt. Und er hätte meine Unterlagen gleich an die Reederei Schulte und Bruns in Emden weitergeleitet.
Und ich gehe mal ganz kurz rein, wir reden jetzt nicht davon, dass du ein Küstenkind bist, ne?
Ich bin kein Küstenkind, ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet.
Das heißt, die Fahrten nach Bremen und auch Hamburg waren immer ein bisschen weitere Strecken.
Ja, das waren immer weitere Strecken. Und eine Woche später bekam ich schon Post von der Reederei Schulte und Bruns. Da waren schon gleich Ausbildungsverträge drin. Und 3 Minuten später, am 4. Juli 1975, stand ich mal mit meinem Koffer in Hamburg bei den Landungsbrücken an der Brücke 4 und wartete auf meine Fähre nach Finkenwerder. Das ging nämlich zunächst mal nach Hamburg-Finkenwerder auf die Seemannsschule. Da wurden wir 3 Wochen, haben wir dann Sicherheitslehrgang gemacht, Rettungsbootsdienst, Feuerschutz und so weiter, wie man sich an Bord so bewegt, das haben wir da gelernt, bevor es dann auf die Schiffe ging. Und dann ging's los. Am Ende Juli fuhren wir dann auf unsere Schiffe. Das war ja also damals eine Riesentruppe in Hamburg. Es waren ja Kadetten von der Deutschen Afrika-Linie, von Hansa. Dann gab es ja eine Ausbildungsgemeinschaft der Reedereien. Also da hatten viele Reedereien hatten dann Plätze auf der Sturmfels. Das waren 10 Plätze von der Reederei Schulte und Bruns, wo ich war, von der Schlüsselreederei, Sloman Neptun und so weiter. Und naja, es war ganz witzig, die Kadetten von den Afrika-Linien, die flogen dann nach Dakar und stiegen auf ihre Schiffe ein. Die Kadetten von der Küppfels, die Hansa-Leute, die flogen nach Genua. Die Kadetten von der Sternenfels, die flogen nach Kuwait. Und wir von der Sturmwest, wir fuhren mit dem Bus nach Rotterdam. Das war aber gar nicht so schlimm, wie sich nachher herausstellte, denn als wir in Kuwait ankamen, da waren die Jungs von der Sternenfels noch nicht einen Meter zur See gefahren. Wir hatten schon 3.500 Meilen auf der Uhr, aber damals war es halt so, im Persischen Golf musste man immer sehr, sehr lange warten, bis man an die Liegeplätze kam. Eigentlich die Häfen waren voll, die kriegen die Ladung gar nicht raus. Es kam ja noch jede Kiste, jeder Sack, jeder Karton, alles einzeln an Bord. Und dann haben sie natürlich da wahnsinnige Wartezeiten aufsummiert und das war dann halt unser Glück.
Also lagen die viel mehr im Hafen, als dass sie auf See waren?
Auf Rede, die lagen auf Rede, vor Anker. Man konnte ja noch nicht mal an Land.
Ach so.
Die waren da an Bord. Da ging gar nichts.
Okay.
Wir sind aber schon das erste Mal durch den Suezkanal gefahren. Der ist ja im Juli 1975 nach 6 Jahren der Sperrung wieder geöffnet worden. Und im August 75 bin ich das erste Mal da durchgefahren.
Das erste Mal von vielen?
Von vielen Malen, ja.
Warst du auf allen Weltmeeren unterwegs oder gab es Routen, die ihr öfter gefahren seid?
Also ich bin vorwiegend, sagen wir, von Europa durchs Mittelmeer, Rotes Meer, Persischer Golf und Mittlerer und Ferner Osten. Also Indien, Pakistan, Bangladesch, Singapur, Indonesien, Hongkong, Korea, Japan, Taiwan. Da war ich sehr häufig, aber natürlich auch auf der anderen Seite, also USA, große Seen, Ostküste, Golfküste, Westküste, wo ich nie hingekommen bin, Australien, Neuseeland. Aber gut, ich lebe ja noch.
Und du hast gerade beschrieben, du warst sehr jung, als du das erste Mal als Kadett an Bord gegangen bist.
Ja, 20 war ich.
Wie lange seid ihr unterwegs gewesen?
Ein halbes Jahr.
Das heißt, du bist losgegangen und bist ein halbes Jahr später das erste Mal wieder hier, hast hier Fuß auf deutschen Boden gesetzt sozusagen.
Ja, wir waren zwischendurch einmal in Nordeuropa. Aber ja gut. Dann bleiben, man muss ja auch im Hafen arbeiten.
Wie ging es dann weiter? Du bist also auf dem Ausbildungsschiff mitgefahren, eine ganze Weile, bis dann ein Ausbildungszyklus vorbei war? Oder wie kann man sich
richtig,
das vorstellen?
Dann wenn man also eine Kadettenausbildung abgeschlossen hatte, dann wurde man auf die Seefahrt losgelassen. Man ging dann auf einen normalen Frachter als nautischer Offiziersassistent, OA. Man war da quasi so die rechte Hand vom ersten Offizier. Und da war man ja so eine Art Brückenmoses.
Brückenmoses, das musst du mir jetzt erklären.
Ja, Moses ist ja immer so der Decksjunge, der Jüngste, der in der Ausbildung ist, den nennt man auch Moses.
Alles klar.
Und der Brückenmoses war dann eben der OA.
Alles klar. Und wenn du sagst Frachter, sind wir schon in den Jahren, wo überall Container auf den Schiffen waren oder war das noch Stückgut?
Das war noch Stückgut. Auch mal ein Stückgut, also ein Erzfrachter. Schulte und Bruns hatte ja mehrere Erzfrachter. Da sind wir dann von Narvik nach Nordeuropa, also nach Nordenham, Brake oder auch mal rüber nach Kanada, da Erz geholt.
Brake und Kanada in einem Satz, das höre ich jetzt auch nicht so oft. wie ist es dann weitergegangen? Dann bist du in der Schiffshierarchie wahrscheinlich so langsam Stück für Stück die Leiter hochgeklettert.
Ja, ich bin, nachdem ich auf dem Bulka war, das war ja nicht ganz so spannend, da habe ich es auch nicht allzu lange ausgehalten, bin ich noch wieder auf den Stückgutfrachter als OA. Und da war ich dann auch knapp 9 Monate unterwegs.
Am Stück?
Am Stück. Da haben wir eine tolle Reise gemacht.
Wo seid ihr denn hingefahren?
Wir sind eingestiegen, bin ich dann in Emden. Da haben wir zunächst mal den ganzen Dampfer vollgepackt mit Militärgut, also mit Panzern, mit LKW, mit Autos, mit weiterer Ausrüstung. Also wir waren für die Bundeswehr dann geschartert und fuhren rüber nach Wales, nach Pembroke. Da haben wir das ganze Zeug wieder gelöscht. Und dann haben wir die normale Reise gemacht, also Bremen, Hamburg, Antwerpen, Rotterdam, Glasgow, Liverpool. Wir haben zu der Zeit haben wir noch in Liverpool 2,5 Wochen im Hafen gelegen.
Das ist heute nicht mehr so.
Das ist heute leider nicht mehr so. Die Engländer haben das Abern ja auch nicht erfunden. Die haben also nochmal von 9 bis 17 Uhr haben die gearbeitet und dann passierte nichts. Und Liverpool ist ja auch titelfrei. Der Hafen, das war super. Und dann ging es weiter über Valencia, Piräus, durchs Rote Meer in Persischen Golf, angefangen im Oman, dann Kuwait, Emirate. Und da war die Charter zu Ende. Und dann kriegten wir eine neue Charter. Wir wurden dann für Höklines verchartert. Und dann ging es weiter nach Indonesien. Erstmal auf Sumatra drei Häfen, Singapur, Ceylon, Indien. Von Indien dann wieder rüber über den Atlantik nach Kanada, Halifax. Dann die USA-Ostküste runter, über Providence, New York, Baltimore, Philadelphia, New Orleans. Und New Orleans war dann unsere Charter auch wieder zu Ende. Und kriegten dann eine neue, dann ging es wieder zurück, die Küste hoch. Und von New York dann über den Atlantik im November oder Dezember, ja Dezember war es. Es war kurz vor Weihnachten. Wir hatten auch einen Weihnachtsbaum an Bord. Wieder zurück in den Persischen Golf. Und da bin ich dann im Februar, bin ich da dann ausgestiegen, weil ich ja mein Studium antreten.
Ich wollte gerade fragen, Kapitän muss man ja wahrscheinlich noch ein bisschen Nautik studieren dazu,
ich,
ne?
Macht ein sechssemestriges Studium an der Fachhochschule. Ich habe in Ostfriesland in Leer studiert. Und nachdem ich dann im Januar 80 mein Patent bekommen hatte, ging es dann gleich wieder los.
Weil du musst das Patent ja noch ausfahren wahrscheinlich. Ja. Wie lange musstest du ausfahren?
2 Jahre.
2 Jahre Seefahrtszeit.
Man bekommt ja erstmal das Patent zum nautischen Wachoffizier auf großer Fahrt. Da kann man maximal 2. Offizier mit werden. Und dann kann man das dann nach 24 Monaten Fahrzeit umtauschen in das Patent zum Kapitän auf großer Fahrt.
Und hast du das ausgefahren auf ähnlichen Strecken wie gerade? Oder wie ist es dann für dich weitergegangen?
Das war auch auf ähnlichen Strecken. Gut, die erste Reise war eine völlig andere. Da sind wir nach Long Beach geflogen, nach Los Angeles geflogen, sind in Long Beach eingestiegen. Das war aber schon ein Containerschiff. Und sind dann die Westküste starten. Angefangen in Long Beach, dann San Francisco, Seattle. Und von Seattle dann auf dem Großkreis rüber nach Japan. Tokio, Kobe, dann nach Kaohsiung, auf Taiwan, Hongkong, Kobe, Tokio, Long Beach. Eine Rundreise 6 Wochen. Nur die erste Reise, da haben wir gleich 2 Wochen in Hongkong in der Werft gelegen. Das war hier auch ganz witzig, nur wir mussten, wenn wir dann in die Stadt wollten, eine Stunde mit dem Boot fahren. Aber wir hatten zum Glück Gelegenheit und auch Zeit, mal an Land zu gehen und uns Hongkong anzuschauen. Das war schon sehr interessant.
Die Menschen, mit denen du an Bord warst, bleiben die für den gesamten Zeitraum, so ist jetzt ja gerade lange Zeiträume auch beschrieben, ist das immer die gleiche Crew oder ändert sich?
Nein, das ist auch Fluktuation. Also wenn einer, sagen wir mal, seine Zeit rum hat, ein halbes Jahr oder wie auch immer, dann mustert man ab und dann kommt ein neuer. Also eigentlich immer so ein bisschen Fluss.
Okay, das heißt, man ist schon lange Zeit mit wenigen Menschen auf engem Raum, aber es ist immer auch wieder ein Wechsel damit drin.
Ja, das ist so.
Wird man denn an Bord, kommt das familiäre Züge oder ist es dadurch, dass es arbeitsgetaktet ist, anders?
Jein. Also sag mal, man hat ja als Steuermann, hat man ja seiner Wache einen festen Matrosen zugeordnet. Mit dem man dann, wenn man tagsüber ist, er natürlich an Deck und arbeitet. Da ist man oben alleine auf der Brücke. Aber nachts hat man dann einmal als Ausguck oben. Und dann kommt natürlich bei dem einen oder anderen auch mal ein Privatgespräch zustande. Ich hatte mal lange Monate einen spanischen Matrosen mit auf Wache. Das passte mir insofern ganz gut, weil ich auch gerade Spanisch gelernt hatte zu der Zeit. Und wir haben, sagen wir mal, nach 3 Monaten haben wir nachts auf Wache kein Wort Deutsch mehr gesprochen. Wir haben so nur auf Spanisch unterhalten. Das hat mich natürlich auch sprachlich sehr weit nach vorne gebracht.
Das glaube ich ja wohl.
Oder ich hatte mal einen Matrosen, der stammte aus der DDR, war da abgehauen. Und da mich, sagen wir mal, das, was drüben in der DDR los war, auch schon immer interessiert hat. Die 4 Stunden mit dem auf Wache, die gingen rum wie nichts.
Das ist, glaube ich, wie ich das verstehe, ganz typisch Schifffahrt. Ihr seid ganz international gemischt in den Crews, richtig?
Heutzutage ist es weitaus internationaler als damals. Zu meiner Zeit waren vorwiegend, wenn da ausländische Mitarbeiter, da waren das meistens Spanier, Portugiesen, auch mal Türken oder Marokkaner. Aber viel weiter eigentlich nicht. Die Filipinos, die kamen dann viel später.
Okay.
Es gab damals natürlich auch schon philippinische Seeleute, aber bei den deutschen Reedereien war das noch nicht so üblich. Das kam dann die Jahre danach.
Du hast ja später auch als Ausbilder dann wieder gearbeitet und damit hat sich so ein Kreis geschlossen. Ja. Wie ist das gekommen und entstanden?
Die Reederei Hansa, die Sturmfels betrieben hat, mit der Ausbildungsgemeinschaft, die ist 1981 über Kopf gegangen. Und dann hatte meine Reederei, die Reederei Ahrenkiel in Hamburg, wo ich mittlerweile fuhr, unter anderem die Sturmfels auch gekauft. Und dann kam, als ich dann mit meinem Schiff in Hamburg war, kam der Personalinspektor an Bord und sagte, pass mal auf, wir haben die Sturmfels übernommen und wir wollen gerne wieder Ausbildung machen, wie wir es damals gemacht haben, mit einer Ausbildungsgemeinschaft deutscher Reedereien. Und da brauchen wir junge, motivierte Ausbildungsoffiziere. Rätst du da Lust zu? Ich sag, klar, dann bin ich dabei.
Wie alt warst du da?
Knapp 27.
Also auch noch ordentlich jung selber.
Und ich hatte gerade mein Patent ausgefahren.
Ah, alles klar.
Und dann sagt er, dann löse ich die nächste Reise ab. Dann gehst du erstmal nach Hamburg zur Handelskammer, machst da die Ausbildereignungsprüfung. Und dann ging's los. Und dann fuhr ich interessanterweise wieder nach Rotterdam.
Mit dem Bus?
Ich bin dann alleine angereist. Und bin dann fast an derselben Pier, wo ich seinerzeit als Kadett eingestiegen bin, wieder auf dem Schiff als Ausbildungsoffizier eingestiegen. War schon ein erhebendes Gefühl.
Das glaube ich.
Das erste halbe Jahr war natürlich ziemlich hart. Ich musste also dann doch viel arbeiten, weil ich musste ja erstmal mein eigenes Ausbildungskonzept entwerfen, die ganzen Unterlagen fertigen. Ich habe also manches Mal bis abends um 10 am Schreibtisch gesessen und Folien gezeichnet. Damals ging ja noch alles mit Overhead-Projektor und so. Aber als ich das dann fertig hatte, die Reisen danach als Ausbildungsoffizier, die waren schon erholsamer.
Und in dem Ausbildungsteil gibt es dann einen Teil, der sich um das Schiffsleben an sich dreht und Arbeit auf dem Deck und Schiff klarhalten und einen Teil, der einen schulischen Charakter hat? Oder wie muss ich
das
vorstellen?
Wir haben auch theoretischen Unterricht gemacht, ja. Man macht so ein bisschen Grundzüge in der Navigation, was man im Brückendienst alles so wissen muss, bisschen Grundzüge der Wetterkunde, weil man dann auch als Kadett ja auch schon mal Wetterbeobachtung macht. Und natürlich, die praktische Ausbildung spielt auch eine ganz große Rolle.
Wie ist denn das? Du hast jetzt gerade beschrieben, wie lange ihr unterwegs seid.
Ja.
Und zwischendurch habt ihr ja nun Landgang. Ihr habt Landgang, wenn ihr in einem fremden Hafen seid, aber ihr habt natürlich auch Landgang zu Hause. Wie lange seid ihr in den Zwischenzeiträumen zwischen Chartern zu Hause gewesen?
Oder also im Urlaub.
Ja, im Urlaub.
Ja, 2,5 Monate.
Wie ist das, wenn man nach Hause kommt und weiß, in ein paar Wochen geht's wieder los? Ist das totale Normalität? Nein.
Nein. Gut. Das ist schon eigenartig. Nochmal, mit meiner Frau, mit der ich ja nur seit 1981 verheiratet bin, haben wir so in den ersten Jahre nur in Flitterwochen gelebt. Ja, wenn ich im Urlaub war, das war alles super. Sie ist auch ein paar Mal mitgefahren, für ein Ostreisen oder mal im Persischen Golf. War eine schöne Zeit. Aber wenn man dann an Land kommt und dann für immer an Land ist, dann ist das anfangs natürlich schon schwierig. Man muss sich ja erstmal wieder zusammenraufen. Man muss sich daran gewöhnen, dass man jeden Tag zu Hause ist. Wenn man an Bord ist, hat man natürlich das Sagen. Zu Hause ist das dann ein bisschen anders. Und ich muss so in meiner persönlichen Rückschau sagen, ich habe ungefähr 2 Jahre gebraucht, um wieder so halbwegs normal zu werden. Weil normal bin ich ganz bestimmt nicht. Aber um die Verhaltensmuster, die man als Landmensch denn so haben muss, wieder neu zu lernen.
Wie lange bist du denn insgesamt zur See geflogen?
10 Jahre.
Das ist schon eine ganze Strecke.
Ja.
Vor allen Dingen in dem Alter auch, ne?
Ja.
20 bis 30 dann. Das sind ja auch wichtige Jahre. Wir haben anfangs schon gesagt, du bist jetzt in der katholischen Kirchengemeinde hier engagiert. Wie ist denn das auf See? Spielt Glaube auf See eine Rolle?
Wenig. Da unterhält man sich eigentlich nicht drüber. Also ich kann mich nicht erinnern, überhaupt jemals mit einem Kollegen mich über Glauben unterhalten zu haben. Zumal, wenn man da auch an Land geht, in die Seemannsmission, man wird da ja nicht missioniert. Man ist, genau wie wir, alle Glaubensrichtungen sind willkommen.
Es geht darum, einen Hafen von zu Hause sozusagen zu haben.
Es geht darum, dem Seemann ein zweites Zuhause zu bieten. Zumindest für ein paar Stunden.
Du hast eben gerade schon gesagt, nach 10 Jahren auf See bist du dann ans Land gewechselt. 2 Jahre hat es gedauert, bis du richtig angekommen bist. Was hast du gemacht dann hier, als du ans Land gewechselt hast?
Ich bin beim Wasser- und Schifffahrtsamt, Wilhelmshaven, habe ich angefangen, in der Verkehrszentrale. Verkehrszentrale, die macht, wenn man das mit 2 Sätzen beschreiben soll, sowas ähnliches wie der Tower im Flugverkehr. Sowas gibt es auch für Schiffe. Das heißt, die Schiffe müssen sich melden an bestimmten Punkten. Die werden beobachtet, die Daten werden aufgenommen und sobald der der Radarbeobachter, der Nautiker vom Dienst, der irgendeine Situation erkennt, aus der eine Gefahr erwachsen könnte, dann greift er ein. Da habe ich dann 5 Jahre insgesamt vor dem Schirm gesessen, war dann zwischendurch nochmal 2 Jahre Kapitän auf dem Spezialschiff, auf der Mellum. Das ist so ein Multipurpose, wie man auf Neudeutsch sagt, Schiff, also ein Tonnenleger, Schadstoffunfallbekämpfungsschiff, Eisbrecher, Notschlepper, alles Mögliche.
Und in welcher Funktion hast du das Schiff gehabt, die zwei?
Kapitän, ich war
also, Kapitän. Aber ich meine, was hat das Schiff gemacht denn jetzt? Alle diese Multipurposes?
Leider kein Eisbrechen, weil in der Nordsee haben wir nur sehr wenig Eis. Ab und zu ist mal die Mellum auch im Winter in die Ostsee geschickt worden, um dort Eis zu brechen. War aber in meiner Zeit nicht der Fall. Aber ich habe das ein oder andere Mal auch einen Ölunfall zu bekämpfen gehabt. Wir haben eine Notschleppübung gemacht. Das war aber zum Glück nur eine Übung. Und ja, ansonsten Tonnen legen, das übliche Feuerschiff, unbemanntes Feuerschiff auslegen oder reinholen, solche Sachen.
Solche Sachen. Wie ist denn überhaupt die Entscheidung gefallen für dich, von der See in den Hafen zu wechseln?
Ja, das, unser erster Sohn kam zur Welt.
Familie.
Und dann muss man sehen, dass man irgendwie an Land kommt. Hat auch gut gepasst.
Und du hast gerade gesagt, es dauert ganz schön lange, sich dann umzugewöhnen. Gibt es oder also gab es damals oder gibt es vielleicht auch immer noch Dinge, die du vermisst oder vermisst hast?
Was ich vermisse, ich es gab Zeiten, beispielsweise New Orleans. Wir haben mit unserem Schiff in New Orleans so gelegen, dass ich fußläufig in einer Viertelstunde auf der Bourbon Street war. Und ich bin Jazzmusiker. Mehr muss ich doch nicht sagen.
Nee, mehr musst du nicht sagen. Das verstehe ich.
Aber das gibt's heutzutage nicht mehr. Die Liegeplätze für die großen Containerschiffe, die sind alle so weit draußen.
Und die Liegezeiten sind ja auch viel kürzer.
Liegezeiten sind viel kürzer, man kommt da kaum noch weg. Also das ist ja selbst für die Seeleute hier in Wilhelmshaven, wo ja relativ kurze Wege sind, wir holen die ja auch ab. Manchmal ist die Zeit einfach so kurz oder die Schiffsführung lässt sie nicht weg, weil sie noch Reparaturarbeiten haben oder weil irgendeine Besichtigung ist, ein Wetting oder was weiß ich. Da sind die wirklich froh um jede Stunde, die sie mal vom Bord können.
Und zu der Zeit, zu der du gefahren bist, war es noch wirklich dieses Bild, was wir Landratten vom Seefahrer, vom Seemenschen haben, dass ihr in den Häfen unterwegs wart und was wirklich was gesehen habt von den Ländern?
Wir kamen mal ein bisschen weg, ja. Natürlich die meiste Zeit, als ich als Ausbildungsoffizier unterwegs war, da musste ich keine Wache gehen. Bin also, sag mal, zum Beispiel mit den Kadetten habe ich mal einen Ausflug gemacht in Jordanien. Sind wir nach Petra gefahren. Wer Indiana Jones und der Heilige Gral gesehen hat, kennt genau diese Schlüsselszene, wo man durch diese enge Schlucht geht und am Ende ein in den Felsen gehauener Tempel steht. Da war ich schon.
Versuche meinen Neid gerade in Grenze zu halten. Und frage stattdessen lieber was Produktives. Du hast eben schon erzählt, manche Crewmitglieder stehen einem näher, weil ihr gemeinsam Wache gegangen seid. Bleibt denn da ein Kontakt bestehen? Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Crewmitgliedern?
Nein, gar nicht mehr. Die meisten sind ja auch alle älter gewesen als ich. Und ich bin auch nicht mehr ganz so taufrisch. Das verläuft sich dann. Ich habe also noch Kontakt zu einigen aus meiner letzten Kadettentruppe. Ich habe also ja die allerletzten Reisen, die ich gemacht habe, da war ich ja auch noch mal aus Außenministerium unterwegs. Das war eine kleine Gruppe, 6 Leute. Den einen oder anderen, den habe ich tatsächlich dann auch noch wieder getroffen. Einer ist Lotse, ja, der Weser. Der war auch tatsächlich dann öfter mal bei uns in der Verkehrszentrale zur Radarberatung. Einer ist Lotse auf der Ems. Einer ist Kompasskompensierer in Hamburg.
Kompasskompensierer, das habe ich noch nie gehört. Was ist das?
Ein Magnetkompass, wenn ein Magnetkompass auf einem Stahlschiff eingebaut ist, unterliegt er einer gewissen Ablenkung durch den Eigenmagnetismus des Schiffes. Und der muss kompensiert werden. Und das macht ein Kompasskompensierer.
Spannend, das nehme ich mit. Wir haben ja am Ende die Frage mit dem Partyflex. Das nehme ich mir mal mit, das ist ein guter Partyflex für die Zukunft. Kommen wir zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Du weißt ja noch nicht, was auf dich zukommt, aber ich kann dir sagen, es wird nicht so schlimm. Meine erste Entweder-Oder-Frage ist, Äquator oder Polarmeer?
Äquator.
Auf See oder im Hafen?
Hafen.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Viel oder wenig davon?
Viel.
Sport gucken oder Sport machen?
Sport machen.
Astronomische Navigation oder GPS?
Astronomische.
Sterne schießen?
Ja.
Ganz oldschool.
Ja.
Container oder Kreuzfahrer?
Container.
Auch eine klare Antwort.
Kein Fleischdampfer.
Okay, alles klar. Bei Äquator oder Polarmeer muss ich noch nachfragen. Hast du eine Äquatortaufe erlebt?
Ja.
Möchtest du uns davon erzählen?
Ja, das war sehr, sehr, sehr moderat, weil der Kapitän auf dem Schiff, der hatte ja mal bei Äquatortaufen, da ist fast jemand zu Tode gekommen, weil die das natürlich übertrieben haben, aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses und so weiter. Wir durften eine Äquatortaufe machen, aber die war aber sehr, sehr moderat. Also nicht, dass man da erstmal stundenlang im Kabelgatt eingesperrt wurde in Tropen. Das war natürlich auch entsprechend knüppelheiß. Nee, das war dann alles nicht. Also ich bin da ganz gut von abgekommen.
Gab Schnaps, aber nichts.
Ja.
Nichts Schlimmes.
Nichts Schlimmes.
Sehr schön. Wenn man zur See gefahren ist, war ganz, ganz lange, mindestens, ich weiß nicht, wie es heute ist, der Kontakt nach Hause nicht so einfach. Deswegen würde ich gerne mal wissen, als du zur See gefahren bist, wie konntest du Kontakt nach Hause aufnehmen, halten? Wie haben dich auch Nachrichten von zu Hause erreicht?
Das war ganz schwierig zu der Zeit. Man schrieb natürlich. Also ich habe für mein Leben gerne Briefe geschrieben. Habe mich natürlich auch über jedes schriftliche Papier, was dann im Hafen an Bord kam, sehr, sehr gefreut. Meine Frau schreibt leider nicht so gerne. Die Briefe waren also relativ kurz. Also wenn ich dann 20 Seiten geschrieben habe, konnte ich froh sein, wenn ich dann 3 zurückbekam. Aber egal.
Immerhin.
Ein Brief.
Und deine Frau hat dann sozusagen an den Hafen geschrieben, von dem sie wusste, wo du dann...
Entweder wenn wir den Fahrplan hatten mit Adressen von der Agentur, dann hat sie das direkt an die Agentur geschrieben. Aber man konnte auch die Briefe an die Reederei schicken.
An die Reederei hat sie dann quasi...
Die Reederei hat sie dann weitergeleitet, aber das dauert dann natürlich alles seine Zeit. Und wenn dann in einem Hafen keine Post kam und die anderen kriegten Briefe, das war dann nicht so schön.
Glaube ich.
Telefonieren war auch sehr schwierig. Entweder an Land, ja, das ging. Vorzugsweise in der Seemannsmission. Oder man musste über Funk anrufen. Also die vorletzte Reise, die ich gemacht habe, meine Frau war schwanger. Geburtstermin war der 3. August, den die Ärzte berechnet hatten. Ich sage, ich schaff's nicht vor dem 4. Halt noch ein bisschen an, wenn es geht. Dann habe ich dann die psychologische Wehensperre eingerichtet und habe alle 2 Tage angerufen. So ein Funkgespräch über Kurzwelle, Nordreich Radio, sagen wir unter 5 Minuten, klappt das ja auch nicht. Das heißt, jeder Anruf 45 Mark.
Hey.
Also in die Minute 9 Mark kostete die damals. Und als ich die ersten 1000 Mark verbraten hatte, habe ich auch bei meinen Kadetten erstmal eine Kiste Sekt ausgegeben. Aber es hat funktioniert. Wir waren am 4. in Hamburg, da habe ich dann nachmittags meine Eltern abgeholt. Und als wir abends nach Hause kamen, hatte sie schon alle 20 Minuten Wehen. War perfektes Timing. Ich war, wie gesagt, ich war als Ausbildungsoffizier, musste keine Wache gehen. Kapitän hat gesagt, du kannst ungefähr eine Woche. Du musst nur dann und dann wieder in Tilbury sein. Dann wollen wir wieder los.
Hast du das dann eine Woche zu Hause?
War knapp eine Woche zu Hause.
Psychologische Wehensperre, muss ich noch mal einmal nachhaken. Ist das ein stehender Begriff oder hast du das einfach ein Begriff von dir?
Den habe ich für mich geprägt, ja.
Das beruhigt mich zu hören. Und das ist ja ganz typisch auch, ne? Geburtstermine, also eine Hochzeit kannst du ja noch terminieren auf einen Urlaub.
Ja.
Aber eine Geburtstermin verpasste ihr auch mal.
Das war halt großes Glück, dass das so gepasst hat, ja.
Okay. Ist das heute immer noch so? Oder hat es sich ein bisschen verändert durch...
Die Kommunikation ist natürlich viel einfacher geworden. Was hier bei den Schiffsbesuchern ja immer der Renner ist, sind SIM-Karten. Das heißt, die Seeleute, die können über SIM-Karten, die haben dann auch entsprechend Datenvolumen, können die dann auch mit zu Hause kommunizieren, was natürlich viel, viel einfacher ist als zu meiner Zeit. Können quasi täglich dann Kontakt halten, was damals nicht ging. Das ist natürlich schon deutlicher Vorteil. Auf einigen Schiffen haben die Seeleute auch dann Zugang über Satellit, kriegen sie ein Datenkontingent. Das ist natürlich relativ wenig, weil das ja auch sehr, sehr teuer ist. Aber ein paar WhatsApp schreiben geht dann auch.
Kriegst du mal eine WhatsApp durch, wahrscheinlich nicht unbedingt einen Videoanruf, aber immerhin mal eine Nachricht.
Ja, das gab's damals alles nicht.
Und die SIM-Karten, die können die dann sozusagen verwenden, solange sie in einem Gebiet sind, wo deutsches Netz reicht, können Sie sozusagen die SIM-Karte von hier verwenden und dann brauchen Sie die nächste.
Nein, nein, gar nicht im deutschen Netz, das geht europaweit.
Ja. Okay, das ist natürlich praktisch. Ja. Aber telefonieren ist immer noch schwierig wahrscheinlich.
Das kann ich so aus der kalten Hose jetzt gar nicht sagen.
Andere Frage, schreiben Seeleute noch Briefe oder hat es mit WhatsApp abgenommen?
Das hat ziemlich abgenommen. Schreiben tun nur noch wenige. Nur noch so Oldschool-Leute wie ich. Ja.
Du hast eben schon mal gesagt, du hast eben schon erzählt von einer Fahrt, wo ihr über Weihnachten unterwegs wart und ihr hattet einen Weihnachtsbaum an Bord.
Ja.
Da wollte ich auch nochmal nachfragen. Also es wird wahrscheinlich das einzige Weihnachten gewesen sein, dass du auf See verbracht
hast. Ja, ich war mehrere Weihnachten auf See. Also das erste Weihnachten überhaupt, 1975, auf meiner allerersten Reise, da waren wir über Weihnachten in Basra, im Irak, lagen auf dem Shuttle Arab vor Anker und haben, glaube 3.500 Tonnen Baustoffe für eine deutsche Firma, die da eine Brücke über den Shuttle Arab gebaut hat. Und das war halt über Weihnachten. Das war eine große Feier. Oben im Salon. Kapitän hat eine Ansprache gehalten. Das war eigentlich so ganz lustig. Das zweite Weihnachten, das war das Jahr drauf. Da war ich ja schon OA und da waren wir mitten auf dem Nordatlantik. Ungefähr Windstärke 11. Und dann morgens, ich war mit dem ersten Offizier, hatte ich ja da zusammen Wache von morgens um 4 bis morgens um 8. Dann gab's Frühstück. Und dann hat der erste Offizier gesagt, ja nun, stell du mal den Weihnachtsbaum auf. Gut. Da ja nun sehr schlechtes Wetter war, waren da ja mehr Laschlinge dran, dass das Ding an Ort und Stelle bleibt als Schmuck. Aber die Weihnachtsfeierabend, naja gut, dann war der Tisch natürlich auch nicht so geschmückt, sondern da lag ein Tischtuch drauf, das wird dann nass gemacht, damit die Teller nicht hin und her rutschen.
Ich wollte gerade fragen, wie bleibt denn das alles stehen?
Ja, das war. Und dann kommt Schlingerleisten, das heißt, da ist dann am Rand des Tisches nochmal so eine Leiste, dass wenn tatsächlich mal sich ein Geschirrteil in Bewegung setzt.
Die nicht auf dem Floß fällt.
Nicht auf die Flur.
Gibt's denn dann was Besonderes auch zu essen zu Weihnachten?
Ja, die Köche und Stewards legen sich da meist nochmal extra ins Zeug.
Und gibt es so Rituale, die zu Weihnachten auch sich dann einbürgern? Oder hängt das sozusagen davon ab, wie der Kapitän es gestaltet?
Es gibt auf jedem deutschen Dampfer zu Weihnachten Punsch. Egal, wo man ist. Ob man am Polarkreis ist oder am Äquator, spielt keine Rolle, es gibt Punsch. Ich habe ein einziges Mal erlebt, dass sich die Kolonne Rent und Stress, wie wir sie immer so gesagt haben, also Köche, Stewards, die hatten sich mal echt Gedanken gemacht. Die haben nämlich dann aus dem Rotwein, den sie dann mitbekommen hatten, haben sie so eine Art Sangria gemacht. Schmeckte, ja, ähnelte der Sangria und war auch bis auf den letzten Tropfen alle. Und zu Silvester haben sie dann aus dem mitgebrachten Rumpfverschnitt so eine Art Planters Punch denn gemacht. Aber das war, wie gesagt, das einzige Mal, wo die wirklich kreativ waren. Ansonsten war das so eingefahren.
Klassischer Punch.
Egal, ob man dann in kurze Hose und T-Shirt in der Messe saß. Aber es gab Punch.
Gibt's auch Plätzchen? Oder ist das nicht so wichtig? Der Punch ist wichtiger.
Manche haben auch Kekse gebacken, ja. Wenn die in der Kombüse, wenn die so zu zweit waren, meistens dann ein Koch und ein Kochsmart. Der Kochsmart war in der Regel auch Bäcker und dann wurden auch Kekse gebacken, ja.
Und gab es in der Vorweihnachtszeit besondere Sachen oder war nur sozusagen der Weihnachtstag selber?
Nur der Weihnachtstag selber.
Und du hast eben noch gesagt Silvester. Silvester auf See stelle ich mir sehr leise vor. Ist das so?
Meistens wird dann, man ist ja dann häufig in wärmeren Gefilden, wird dann eine kleine Decksparty gemacht, da wird gegrillt, gibt's auch was zu trinken. Natürlich müssen die Leute, die dann nachts auf Wache müssen, sich ein bisschen bremsen. Aber
ihr macht es euch schon schön.
Wir machen es dann schon irgendwie, so weit wie es geht. Und wenn man Glück hat, dann bekommt man ein kleines Päckchen, entweder von zu Hause. Ich habe auch mal eins von der Seemannsmission bekommen.
Aha.
1976 war das. Ich glaube aus Baltimore oder Philadelphia, weiß ich nicht mehr so. Jedenfalls, deswegen ist mir, sagen wir, hier in der Seemannsmission Wilhelmshaven auch diese Weihnachtstütenaktion so wichtig. Weil ich habe 1976 dieses Päckchen bekommen und da war ein Notizbuch drin. Das habe ich heute noch. Da habe ich mir dann immer so aufgeschrieben, wo man telefonieren kann. Oder wir hatten mal in Hongkong so eine Irrfahrt mit einem Taxi. Da war es irgendwie nicht möglich, dem Taxifahrer verständlich zu machen, wo wir hinwollen. Dann der Funker saß denn vorne. Ich war also mit dem Funker und seiner Frau und meine Frau nicht. Wir waren da zusammen an Bord und waren an Land. Und das klappte nicht. Dann habe ich ihm gesagt, du halt jetzt am nächsten Container, am nächsten Hotel an. Ich bin dann da rein und habe dann den Portier gebeten, mir doch bitte in chinesischen Lettern aufzuschreiben, wie dieser Containerterminal heißt. Und ich habe jetzt von beiden Containerterminals aus Hongkong das auf Chinesisch, dass ich also dem Taxifahrer nur zeigen musste, da wollen wir hin. Und dann hat es auch geklappt.
Dann hat es geklappt. Ja. Davon muss ich, glaube ich, gleich nochmal ein Foto machen. Unsere Podcast-Hörer hören das nicht. Das stellen wir bei Instagram ein. Dann könnt ihr euch das angucken. Verrückt. Aus welchem Jahr ist diese Aufzeichnung, die wir gerade gesehen haben?
Die ist von 1984.
Hat also auch schon ein paar Winter jetzt.
Auch schon 40 Jahre hinter sich.
Wie toll. Du hast es gerade angesprochen. In der Weihnachtszeit macht ihr in der Seemannsmission eine besondere Aktion. Möchtest du davon ein bisschen was erzählen?
Ja, wir packen immer so Anfang Dezember packen wir Weihnachtstüten für die Seeleute. Da sind dann meistens ein paar nützliche Sachen drin, also eine Wollmütze, weil meistens viele Seeleute, die hierher kommen, sind eigentlich nicht entsprechend gekleidet, weil vorwiegend, also viele Filipinos, die kommen dann mit Badelatschen und kurzer Hose dann hier nach Europa und im Winter ist das sehr unangenehm. Wir haben hier unten auch eine kleine Kleiderkammer, wo wir dann auch ein paar warme Sachen für die Seeleute bereithalten, die natürlich auch aus Spenden kommen. Da sind, wie gesagt, da sind dann Wollmützen drin oder auch mal eine Sturmhaube. Dieses Jahr gibt's eine kleine Taschenlampe dazu, ein bisschen Hygieneartikel, Zahnbürste, Zahnpasta, natürlich Schokolade.
Was man so braucht.
Was man halt so braucht. Und das wird dann zusammengepackt und die Schiffsbesucher ab dem 18. Dezember nehmen die Schiffsbesucher, die dann häufig dann auch zu zweit unterwegs sind, weil die Säcke dann ja doch ein bisschen was wiegen, mit an Bord und verteilen das da. Dazu kommt, die werden in so Stoffbeutel werden die verpackt und wir haben über die Jahre Kontakte zu Kindergärten, auch eine Selbsthilfegruppe demenzkranker Menschen, die bemalen uns diese Taschen.
Toll.
Wir haben mal im letzten Jahr auch eine Gruppe gehabt, die macht hier so dieses Quilten oder sowas, diese Stoffkunst. Also da waren Tüten dabei, die hätte ich am liebsten gerne selber behalten. Also wirklich ganz, ganz toll.
Da freuen sich die Leute wahrscheinlich erst
drin. Ja, und dann kriegen wir dann auch Rückläufer, da kriegen wir Fotos, wo dann die ganze Mannschaft steht und ihre Tüten hochhalten und sowas. Da freuen die sich sehr.
Oh, wie schön. Ich gehe noch mal zwei Schritte zurück, weil Seemannsmission, wir haben es noch nicht so richtig vorgestellt. Du engagierst dich jetzt bei der Seemannsmission in Wilhelmshaven.
Ja.
Wie ist denn das dazu gekommen überhaupt?
Mein früherer Ausbildungsoffizier war hier in der Seemannsmission sehr, sehr engagiert. Und er kriegte irgendwann auch mit, dass ich jetzt in Wilhelmshaven bin. Und dann hat er mich auch öfter mal im Büro besucht. Und in 2010 war es, glaube ich, hat er mich dann für die Seemannsmission angeworben. Da war ich dann erstmal nur einfaches Mitglied. Dann 2020 wurde ich ja pensioniert. Und da hat er mich gleich im Sommer 2020 einkassiert, dass ich dann mit ihm und mit dem Sprecher der Schiffsbesucher sind wir dann gemeinsam nach Rostock gefahren, um dort den Seefahrergottesdienst zu besuchen, weil der Vorsitzende der Seemannsmission Rostock auch einer aus der Kadettentruppe von 1975 war. Ja, und dann kommt halt eins zum anderen. Irgendwann hat dann der erste Vorsitzende mich dann gefragt, ob ich denn wohl Lust hätte, im Sozialbeirat mitzumachen. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Naja, und dann wurde ich da bei der letzten Jahreshauptversammlung zum zweiten Vorsitzenden befördert.
Dann kannst du jetzt bestimmt richtig gut erklären, was macht denn die Seemannsmission und warum ist eure Arbeit so wichtig?
Wir versuchen den Seeleuten halt ein zweites Zuhause zu bieten. Wir tauschen ein bisschen Geld. Wir haben ja also auch ja meistens immer nur Dollar zur Verfügung. Wir haben es tatsächlich fertiggebracht, dass hier gibt es einen großen Supermarkt, dass die dort in Dollars bezahlen dürfen. Weil der Leiter dieses Supermarktes ist uns sehr wohl gesonnen. Wenn wir die Sachen für die Weihnachtsaktion kriegen wir bei ihm auch zum Sonderpreis. Die Seeleute können damit Dollar bezahlen. Die Clubbetreuer fahren die dann dahin. Wir haben ja gesagt, wir haben einmal den Caddy und einmal den Bulli. Und dann rufen die an. Und wenn die Clubbetreuung besetzt ist, dann holen die ab, fahren die zum Einkaufen. Dann kommen sie hier hin. Ja, wir haben hier unten im Keller haben wir noch eine kleine Bar, wir haben da auch einen Kicker, dass sie einfach mal abschalten und dass den Bordalltag einfach mal für ein paar Stunden vergessen können. Im Sommer sitzen die hier super gerne im Garten.
Und wie sehr wird es angenommen?
Es wird gut angenommen.
Wann immer die Leute können sozusagen.
Wann immer die Leute können.
Dadurch, dass die Liegezeiten.
Ja, wenn die Stiftsbesucher, die fahren ja dann vorzugsweise vormittags hin und fragen natürlich auch, ob Interesse besteht, seitens der Besatzung mal hier ins Seemannsclub zu kommen. Und meistens sagen die, wenn sie dürfen, ja.
Sehr schön. Und die Menschen, die hier aktiv sind, sind das hauptamtliche oder ehrenamtliche?
Ja, die einzigen Hauptamtlichen, die wir hier haben, sind unsere beiden Büroleiter. Die waren vorher Schiffsbesucher. Und dann hatten wir eine Sekretärin, die aber uns leider verlassen hat, weil sie einen anderen Job angenommen hat. Und dann hat das halt so gepasst, dass die beiden das Büro übernommen haben. Die arbeiten gegen Geld. Alle anderen machen es ehrenamtlich.
In meinem Rücken, das kann man natürlich nicht hören im Podcast, aber in meinem Rücken ist ein kleiner Mini-Altar, wie eine kleine Kapelle. Seemannsmission hat ja immer auch einen Teil dieser seelsorgerischen Arbeit.
Ja.
Ist das auch, wuppt ihr das als Ehrenamtliche auch mit?
Nein, wir stellen hier die stille Ecke zur Verfügung. Wir missionieren nicht. Das machen andere. Wir bieten denen eben die Entspannung, mal das Abschalten vom Bordalltag. Natürlich gibt es auch in jedem Seemannsheim eine stille Ecke, aber völlig unabhängig von der Konfession. Hier ist jeder willkommen, jede Glaubensrichtung. Und wenn einer halt Hindu ist, der kann auch hier in die stille Ecke gehen und dort Zwiegespräche führen.
Gibt es ein seelsorgerisches Angebot?
Ja, wir haben ja einen Seemannspastor. Und wenn da Bedarf ist, dann ist er natürlich dann gleich am Start.
Kannst du dazu oder hast du dazu einen Eindruck? Hat sich das verändert über die Jahre, Jahrzehnte? Gibt es eine größere psychische Last durch das Seefahren bei den Menschen? Oder?
Ja, ganz bestimmt. Sagen wir, die Schiffsbesucher berichten natürlich, wir treffen uns alle 2 Wochen montags hier zu einer Runde mit den alten Schiffsbesuchern. Da werden dann, sagen wir, die Dienste für die nächsten 2 Wochen verteilt. Und dann werden auch Berichte von den Schiffsbesuchern, dass man sich mal austauscht. Und es kommt immer häufiger vor, dass die Seeleute einfach froh sind, wenn sie mal jemanden haben, dem sie ihre Sorgen mal anvertrauen können. Und weil sie auch wissen, dass das nicht in alle Welt getreten wird. Wenn man das einem Kollegen an Bord erzählt, da ist es immer schwierig, das unterm Teppich zu halten. Einfach ein Ohr zu haben, dass man sein Herz mal ausschütten kann, das hilft denen schon sehr. Und das ist tatsächlich in den letzten Jahren häufiger der Fall.
Und dafür seid ihr auch da.
Ja.
Sehr schön. Wir kommen jetzt zu meiner Lieblingskategorie. Sie heißt, mit welchem Funfact oder Lifehack flexst du bei jeder Party? Ich habe, als ich dir die Fragen geschickt habe, darunter geschrieben, was es ohne Gen-Z-Sprache heißt, nämlich mit welchem Tipp oder mit welcher Geschichte aus dem Leben machst du bei Partys Eindruck?
Ja, eigentlich den größten Eindruck finde ich immer damit, dass ich auf den Spuren von Indiana Jones gewandelt bin. Ja.
Das glaube ich. Das hat bei mir eben auch ordentlich Eindruck gemacht. Aber du hast wahrscheinlich jede Menge Stories, die...
Ja. Ich war zum Beispiel in Seattle. Seattle ist zwar, sagen wir, die Heimatstadt des Grunge, aber es gibt dort ein Musikgeschäft, Myers Music. Da hat angeblich Jimi Hendrix seine erste E-Gitarre gekauft, Quincy Jones seine erste Posaune und ich habe dort ein Cornett gekauft.
Läuft! Das nehme ich doch mal als Partyflex auf jeden Fall. Richtig gut. Weihnachten steht vor der Tür. Im Oldenburger Land werden wahrscheinlich gerade Wunschlisten geschrieben. Deswegen frage ich dich, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
Friede auf der Welt. Kann man nicht kaufen. Man hat eigentlich ja nur noch Wünsche, die man nicht mit Geld kaufen kann.
Friede auf der Welt, das ist ein guter Wunsch. Auch ein guter Wunsch, um den Podcast zu beenden. Wir sind mit unseren Fragen durch. Lieber Dietmar, vielen Dank. Das war eine große Freude, dir zuzuhören und aus dem Nähkästchen der Seefahrt und der Seemannsmission was zu erfahren. Vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Wir beenden jede Podcast-Folge mit einem Segen. Und ich habe einen Segen mitgebracht, der sich auf das mehr bezieht. Und nachdem ich den gelesen habe, oder sagen wir schon mal tschüss, liebe Hörerinnen, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der nächsten Folge ganz bald wieder. Mögen die Meere ruhig vor dir liegen. Möge eine sanfte Brise für immer deine Segel füllen. Möge Sonnenschein dein Gesicht wärmen und Freundlichkeit deine Seele erwärmen. Und bis wir uns wiedersehen, möge Gott dich segnen und beschützen. Amen.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.